Konstantin von Barlöwen. Sie wurden 1952 in Argentinien geboren, sind in Deutschland aufgewachsen und arbeiten seit vielen Jahren als eine Art geistiger Global Player in der ganzen Welt, aber wohlgemerkt als ein Gegentypus zu den ökonomischen Global Players, die Sie ja nicht gerade besonders schätzen. Sie sind Kulturanthropologe, Organisator und Moderator interkultureller Kongresse und Gesprächsrunden. Bei diesen Tätigkeiten erfahren Sie das Universum ja tatsächlich, wie Sie dies auch theoretisch immer wieder gefordert haben, als ein Multiversum. Wenn Sie vielleicht zu Beginn unseres Gespräches kurz skizzieren, aus welchen persönlichen Erfahrungen und geistigen Traditionen sich in erster Linie Ihre Sichtweise der Welt, ein großes Wort, aber wir versuchen das mal einzulösen, und Ihr starkes interkulturelles Interesse herleiten.
Ja, Heinrichs, wie Sie sagen, ich bin in Buenos Aires geboren. Das heißt, ich habe meine Kindheit überwiegend in Südamerika verbracht und bin geboren und aufgewachsen mit vielen irischen Einwanderern, italienischen Einwanderern, Straßenkindern. Und ich erinnere mich im Besonderen auf der Rückreise mit dem Schiff, wo man damals noch von Buenos Aires nach Europa, machten wir in Rio de Janeiro Zwischenstation für 1-2 Tage. Das Schiff legte an und meine Mutter brachte mich unter den Zuckerhut auf einen Kinderspielplatz. Und dort war ein großes Terrain aus Sand. Und da erinnere ich mich noch heute, dass ich zum ersten Mal rote Kinder, japanische Kinder, indianische Kinder, weiße Kinder, schwarze Kinder, wirklich alle Farben, ethnischen Gruppierungen sah. Und ich glaube in der Tat, dass die Kindheit in Südamerika mich gleichsam geprägt hat zu einem interkulturellen Bewusstsein, weit vor einer Zeit, als dass man es hätte noch theoretisch begreifen können. Das sind wohl einfach unbewusste Strukturen. Und später dann an der Universität in München habe ich viele Autoren wie Gilberto Freire gelesen oder auch Octavio Paz natürlich, der Labyrinth der Einsamkeit, aber auch die philosophische Anthropologie, Max Scheler, Ernst Cassirer, Arnold Gehlen, viele Beispiele und wuchs dann immer stärker eben in die Anthropologie, auch in die Kulturanthropologie rein.
Aber wenn man Sie so reden hört, dann ist es eigentlich selbstverständlich, dass man einen interkulturellen und mehrkulturellen Blick haben muss, um eigentlich die Welt in ihrer Komplexität und Diversität zu begreifen. Wenn wir jetzt zu dem Begriff der Interkulturalität vielleicht noch zwei Begriffe hinzunehmen, die ja auch ganz im Zentrum Ihres Interesses stehen, nämlich Weltzivilisation und Weltethos. Worin gründet eigentlich Ihre Hoffnung, dass wir in der von Ihnen in allen Ihren Schriften so sehr beklagten, hochtechnisierten, ökonomisch und konsumistisch dominierten Welt an diesen Idealen festhalten können?
Ja, der Karl Friedrich von Weizsäcker hat ja den, glaube ich, wichtigen Begriff der Weltinnenpolitik geprägt. Und wir haben heute das Phänomen, dass es 193 Nationalstaaten gibt, aber tausende von Kulturen und Religionstraditionen. Und da gibt es durch die Wurzel von Konflikten. Wir haben eine Planetarisierung des westlichen Zivilisationsmodells seit jetzt fast 500 Jahren. Erinnern Sie sich an Vasco da Gama, erinnern Sie sich an Matteo Ricci in China von den Jesuiten. Und heute erleben wir einen, ich möchte es mal nennen, anthropologischen Thermostat. Die ökonomische Globalisierung ist einfach nicht identisch mit der politischen Globalisierung. Wir erleben ein spirituell archaisches Aufbegehren. Ich glaube, dass wir diesen anthropologischen Thermostat haben. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine, nennen wir es mal, technologische Uniformierung, Standardisierung, wie immer man es nennen mag, auch ästhetisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir eine Balkanisierung, eine Partikularisierung, eine Zersplitterung im ethnisch-religiösen Bereich, im ehemaligen Kosovo, in der ehemaligen Sowjetunion. Die Internationalisierung der Wirtschaft, die wir also in Davos, irgendeinem Forum, wo auch immer, feiern, genügt einfach nicht. Das Weltdorf durchlebt Tribalisierungen, eben die Balkanisierung, die Globalisierung ist nur die Oberfläche. Und darunter verbergen sich in der Tat große ethnisch-religiöse Spannungen, die Antipode gewissermaßen, das Gegenstück zur Die Antwort, die Reaktion auf die technologische Homogenisierung ist dieser Antimodernismus.
Also der indigene Widerstand, das wäre das Aufbegehren der einzelnen Kulturen, der einzelnen Ethnien, der einzelnen Religionen gegen ein Aufzwingen von einer Weltsicht.
Ja.
Aber andererseits fordern Sie doch die Weltzivilisation und den Weltethos. Wie geht das zusammen?
Ich gehe weniger aus vom Weltethos, also einem wirklich universellen Weltethos der gesamten Welt, sondern vielmehr der Pluralität der Logiken des Denkens und Handelns. Was uns alle verbindet als Menschen, ist die Kulturalität. Andere Kulturen haben andere Logiken des Denkens und Handelns. Es gibt keine universelle Ratio. Die Ratio ist nicht das Privileg des Westens allein. Das heißt, Weltethos wäre ich zögernd. Ich würde mehr von der Pluralität der Kulturen sprechen.
Wenn ich an diesem Punkt das, was Sie gesagt haben, noch etwas präziser auf das zuspitzen darf, was ja im Mittelpunkt unseres Gesprächs heute steht. Also gibt es noch, sagen wir mal, traditionsverbundene Orte, traditionsverbundene Achsen, wie etwa Paris, Berlin, in einer globalisierten Welt?
Der Begriff der Nicht-Orte, wie Sie wissen, als Ethnologe kommt ja von dem französischen Anthropologen Marc Auger. Da heißt es die Non-Lieux. Das war eben sein wichtiges Buch, wo er sehr trefflich beschreibt, dass wir heute ja immer mehr Flughäfen und Supermärkte, Autobahnen, Autostradas, das heißt Orte haben, die eigentlich gar keine Identität des Menschen mehr erlauben. Im Besonderen geht ja das metaphysische Zentrum verloren. Frühere Orte. Früher hatten die kleinen Städte, die Dörfer, Kirchen, einen Marktplatz, ein Zentrum, also auch ein metaphysisches Zentrum. Heute verlieren wir unsere Anonymität. Es ist auch das Schlagwort der Massengesellschaft, was schon Ortega y Gasset im Aufstand der Massen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, ich erinnere mich an David Riesman, die einsame Masse, da gibt es ja viele Beispiele. Das heißt, heute erleben wir eine Urbanisierung weltweit, Sie wissen es, in Bombay, in Kairo, in Sao Paulo, in Lagos. Immer stärker haben wir eine Urbanisierung, eine Landflucht. Wir haben 10, 15, 20 Millionen Einwohner in Lagos etwa, in Bombay. Das heißt, wir erleben einen Verlust an Identität, auch durch die moderne Architektur.
Erleben wir vielleicht in Zukunft eine Vermischung von traditionellen Orten mit diesen heutigen Nichtorten und setzt sich am Ende vielleicht doch das Bedürfnis der Menschen nach überschaubaren Orten, nach traditionell verankerten kulturellen Orten und auch politischen bilateralen Achsen durch?
Es kann sicher keine Globalisierung oder ohne Lokalisierung geben. Das ist fraglos. Der Begriff der Identität, der kulturell-humanen, religiösen Identität, ist natürlich ein sehr vielschichtiger in der Tat, dass wir ja nicht eine, der Mensch hat ja nicht eine Identität. Er hat ja eine Vielzahl von Identitäten. Das darf man nicht vergessen. Zum Beispiel, nehmen Sie einen Inder. Ein Inder kann Sikh sein, er kann Hindu sein, er kann Moslem sein. Er kann zugleich ein Hindu sein, aber Mozart lieben, also westliche Musik. Er kann ein Moslem sein, Pasolini oder Accattone oder Rossellini oder Ingmar Bergman lieben. Zugleich kann er einen Bruder haben, der mit einer Südamerikanerin verheiratet ist. Verstehen Sie, wir alle haben eine Vielzahl von Identitäten, nicht nur eine. Und wir haben ein Patchwork, jeder Mensch ist ein Patchwork von Identitäten. Und das gibt mir persönlich, der ich an sich sehr skeptisch bin, was die technische Moderne betrifft, doch immerhin die Hoffnung, dass sich vielleicht auf versprengte andere Weise neue Identitäten kristallisieren könnten. Das ist eine Hoffnung, die bisher natürlich nicht eingelöst ist.
Ich möchte aber gerne auf diesen Begriff der Weltzivilisation noch einmal zu sprechen kommen und auch den Begriff der Weltregierung mit hinzunehmen. Ja. Der Historiker Arthur Schlesinger antwortet ja auf Ihre Frage nach seinen Wünschen für das 21. Jahrhundert. Nein, keine Weltregierung, das wäre ein Desaster. Weltzivilisation, Weltethos, Weltregierung, sind das vielleicht zu hohe Ideale, an die wir noch gar nicht bewusstseinsmäßig anschließen können, weil wir letztlich immer in kleinen Formaten der Nation und der Kultur denken?
Ja, der Begriff des Weltethos, darüber haben wir kurz gesprochen, da bin ich skeptisch. Ich bin für die Pluralität der Kulturen, also die Pluralität der Logiken des Denkens und Handelns. Der Begriff der Weltregierung ist nun zumal ein politischer. Und fraglos muss man heute feststellen, dass all, wie erwähnt, das Klima, all die Kernfragen der politischen Zivilisation, die Finanzpolitik, die Währungspolitik, die Bankenstabilität, die Weltwirtschaft insgesamt, das Wasservorkommen, die Atomenergie, AIDS, was immer sie nehmen, das sind Fragen, die sich heute nur noch global lösen lassen. Bedenken Sie, Sie wissen, es war in Pittsburgh der Gipfel der G20, der 20 Staaten und Industrie- und Schwellenstaaten, da wurde doch endgültig klar, dass die G8, was, also das heißt der Gipfel der sogenannten Industriestaaten, der nun bislang immer die Plattform der politischen Entscheidungen war, auf die man hingefiebert hat, vollkommen seine Bedeutung verloren hat. Das eigentliche Forum, auf dem heute die Weltpolitik gemacht wird, sind die G20, weil heute die Weltpolitik in Brasilien gemacht wird, in Indien, in China, gerade für Klima, gerade für Fragen der Ökologie. Man kann heute nur noch, auch die Finanzkrise, China, Indien, die asiatischen Staaten haben im letzten Winter wesentlich zur Stabilisierung beigetragen. China im Besonderen. Die westlichen Industriestaaten krachten unter der desolaten Bankenlage förmlich zusammen. Es war die Stabilisierung von Indien, China. Wir haben einen politisch-geostrategischen Paradigmenwechsel.
Konstantin von Barlöwen. Welche Funktion haben traditionelle Orte und Achsen in einer globalisierten Welt? Beherrscht uns eine total vereinheitlichte Bilderwelt oder setzen sich in den Nationen und Kulturen am Ende nicht doch wieder die geschichtlich gewachsenen Werte nur in neuen Formen, in neuen Formationen durch?
Nun, der Mensch ist, das darf man nicht vergessen, ein zutiefst historisches Wesen. Ich glaube, wir müssen hier doch die historische Dimension in Betracht ziehen. Das heißt, er definiert sich durch eine psychosoziale Evolutionsgeschichte von bald 6-7 Millionen Jahren. Darüber wird gestritten. Das wissen Sie, ob nun Afrika, wo auch immer, im Tschad, da gibt es verschiedene Datierungen der Radiocarbon-Daten, aber es sind 3, 4, 6 Millionen Jahre. Der Mensch ist das symbolische Tier im Sinne von Ernst Cassirer, seit Altamira, seit Lascaux, seit den Höhlenmalereien der Bisons, zu Beginn des religiösen Bewusstseins, die ersten Begräbnisrituale tauchen auf. Léry Gouron, der große Paläoanthropologe, hat das beschrieben. Das heißt, heute lebt der Mensch in einer bedrohlichen Hybris. Hybris deswegen, weil die Technokratie, Kratos aus dem Griechischen, Macht, gleichsam aus der Geschichte tritt und er bedroht seine Identität. Dieser technologische Gipfelgang in meinen Augen bedroht die Identität des Menschen. Nehmen Sie den Cyberspace, ganz aktuellen Zeit. Man sagt, der Cyberspace wäre gleichsam eine, ich sag's mal, technische Form Gottes. Warum? Weil er durch Ubiquität und Immaterialität gleichsam eine, wie ich meine, falsche Transzendenz, ist ja keine wirkliche, ist eine falsche Transzendenz, man kann von einer Maschine keine wahre Metaphysik erwarten, aber man tut das oft, man erwartet Erlösung.
Ich denke, Sie haben jetzt einen sehr wichtigen Begriff in unser Gespräch hineingebracht, den Begriff der Transzendenz, also des Hinüberreichens des Menschen in andere Sphären, die nicht identisch sind mit der Ökonomie, mit der Politik, mit der Konkretheit. Der Mensch hat immer schon den Wunsch nach einem sich höher anschließen an andere Bereiche gehabt. Und wir sehen ja auch, in welchen eigenartigen Gestalten dann dieser Wunsch nach dem Transzendenten und dem Rituellen, auch ein Begriff, den wir unbedingt noch einbeziehen müssen, dann in der Politik zum Beispiel aufscheint. Daran anschließend doch auch meine Frage, dass sich die Strahlkraft, die Achsen einmal hatten, auch wenn sie sich so nicht durchhalten können, aber in ganz eigenartigen Formen bleiben diese bilateralen Formen doch erhalten, nicht in der Art wie ehemals die großen Achsen, die Pilgerstraßen, die großen Bahnverbindungen, die Seidenstraße, die Karawanenrouten, aber auch dort war ja Ritus, Mythos, Ökonomie alles sehr eng miteinander verknüpft. In Ihrem Buch, das sind große Gespräche, die Sie mit Historikern, mit Politologen, mit Dichtern, Künstlern geführt haben, das Buch des Wissens, ein sehr anspruchsvoller Titel, da machen Sie so eine Gegenüberstellung zwischen, eine radikale, kategorische Überstellung zwischen den westlichen Gesellschaften und den Ländern Südamerikas und Afrikas an der Peripherie. Und die westlichen Gesellschaften definieren sie als eine von Technik, Konsum und Wachstumswahn dominierte Welt und eben diese Länder an der Peripherie als einer vom Mythos, von kultureller, religiöser und spiritueller Identität geprägte Welt. Trifft das nach allem, was wir jetzt auch gesagt haben, wirklich so kategorisch zu? Und ist das eigentlich ein zukunftsweisendes Konzept? Ist das tragfähig für die Art, wie wir handeln müssen?
Die Dialektik, die Sie beschreiben, trifft fraglos stärker die traditionellen Kulturen. Das ist richtig. Aber dennoch, bedenken Sie, ich möchte es auf einen kleinen Nenner bringen. Im Grunde, in Brasilien, die tanzen, nicht wir. Das heißt, ich glaube, dass die Menschheit, die Zivilisation heute gleichsam ein Reservoir an Menschlichkeit, an Sinnlichkeit, an Sensibilität hat. Und ich persönlich glaube nicht an die zivilisatorische Überlegenheit der technischen Zivilisation, der sogenannten westlichen. Im Gegenteil, ich glaube, dass der Umgang mit dem Tod ein Merkmal ist, etwa von Menschlichkeit. Und ich weiß nicht, ob der Ahnenkult Madagaskar, ich habe oft Madagaskar besucht, sogar Bücher darüber geschrieben, die Art, wie dort in der Familie, mit der Familie gestorben wird, die Einbettung beim Tod, die Fürsorge des alten, sterbenden Menschen, ist mir persönlich weit überlegen über die Anonymität hinter spanischen Wänden in irgendeinem abgeschobenen Hospital, wo Menschen heute im Westen, in Amerika nennt man es noch etwas plakativ, Seniorenresidenzen. Ich glaube nicht, dass der westliche Mensch in der Anonymität meist außerhalb der Familie heute menschlicher stirbt als noch in den traditionellen Kulturen, die noch vom Mythos getragen waren. Weiterhin, denken Sie an die Kunst, denken Sie an den Film, denken Sie an die Musik, denken Sie an die unendliche Bedeutung des zum Beispiel des außereuropäischen Films. Denken Sie in Brasilien an Glauber Rocha. Denken Sie in Ägypten an Yusuf Shaine. In Indien an den großen Sajjaev Rai, der Musiksalon. Das sind Klassiker. Denken Sie an die populäre Musik in Brasilien, die sogar hier bekannt ist. Caetano Veloso, Gilberto Gil. Denken Sie an die gerade jetzt verstorbene große argentinische Sängerin Mercedes Sosa. Das sind doch Beispiele einer unglaublichen kreativen Impulsivität, ein Reservoir an Sensibilität, wie ich es mal nennen möchte. Auch die orale Literaturtradition in Afrika, Nahruddin Farah, es gibt viele Beispiele. Ich glaube nicht, dass der Westen an Sachen Sensibilität unbedingt den Staaten der Peripherie überlegen ist. Im Gegenteil.
Was mir jetzt doch sehr deutlich wird, ist, dass diese Gegenüberstellung, die Sie zwischen der westlichen Welt und dieser Welt an der Peripherie machen, bei Ihnen keine tote Theorie ist.
Nein,
sondern es lebt ganz von Ihren Erfahrungen und von Ihren gelebten Begegnungen mit den Menschen dieser
richtig.
Welt.
Bei
und
jedem Taxifahrer, ja, und der U-Bahn, überall.
Ja, der gelebten Situation. Ja. Und das finde ich doch einen ganz großen Unterschied, dass diese Gegenüberstellung nur erst, wenn man sie mit dem eigenen Leben und der eigenen Erfahrung füllt, dann bekommt sie eine ganz andere Bedeutung, als wenn man sie so nur liest. Wir bewegen uns ja so langsam auf das Ende unseres Gesprächs zu. Sie haben sich hier geoutet als großer Reisender. Ich habe Sie am Anfang als Global Player im geistigen Sinne vorgestellt. Ich denke, das hat man gut miterleben können. Sie kennen all die großen Städte und die Landschaften, die sich hinter den Städten verbergen. Wie sieht Ihr Fazit aus? Gibt es in Paris, Berlin, Rom, Madrid, London, New York noch so etwas wie eine spezifische Kultur und Kunst? Oder ist das, was wir unter einer spezifischen Kultur verstehen, nicht mehr im traditionellen Sinne eine geschichtlich gewachsene, sondern eine geschichtlich sich in jedem Augenblick tausendfach verändernde?
Das ist eine strittige Frage. Ich glaube, man kann nicht bestreiten, es ist bedauerlich, aber wohl richtig, dass wir heute überall eine, sagen wir mal, ästhetische Uniformierung erleben. Die betrifft Afrika genauso wie Asien. Sie wissen, dass die amerikanischen Blockbuster überall vertreten sind. Sylvester Stallone ist heute in Nigeria genauso populär wie in Thailand. Das ist leider bedauerlich, aber richtig. Aber immerhin, es gibt auch nun die indische Filmindustrie, die ist sehr stark. Bollywood ist immer stärker und mittlerweile kauft sie sogar in Hollywood ein. Das heißt, wir haben auch Umkehrbewegungen, erfreulicherweise. Es sind zwar einmal die Soap-Operas aus Brasilien, die sicher nicht bedeutend sind, aber immerhin, die Soap-Operas aus Mexiko oder Brasilien spielen schon in Texas. Also gibt es kleine, wie die Soap-Operas Hoffnungsschimmer darstellen. Fraglos läuft die Einwegkommunikation weiter. Bedenken Sie etwa CNN, MTV, diese ganzen großen Kanäle. Ich frage mich, warum muss ein Mensch in Ecuador zum Beispiel oder in Brasilien oder in Kolumbien, warum muss ein Mensch dort über seine eigene politische Wirklichkeit, seinen eigenen Wahlkampf abends über CNN erfahren, die in Atlanta angesiedelt, Nordamerika? Warum ist das so? Das kann doch nicht angehen. Da kann doch über einen eigenen Fernsehkanal seine eigene Frage in der eigenen Sprache. Das ist ein Problem. Wir haben ja heute ein Paradoxon. Auf der einen Seite haben wir Internet, die Informationsrevolution, die digitale Revolution. Wir haben die Flugzeuge in aller Welt. Das heißt, die zwischenmenschliche Kommunikation nimmt ja durchaus zu. So könnte man ja eigentlich annehmen, dass die Welt friedfertiger würde. Sie wird es aber nicht. Im Gegenteil, die Bürgerkriege, die Konflikte, die ethnisch-religiösen Konflikte im Kongo, in China, im Kosovo nehmen zu. Das ist ein merkwürdiges Paradoxon. Das heißt, die digitale Informationsrevolution bringt den Menschen zwar technisch näher, aber offensichtlich nicht menschlich.
Der Philosoph und Stadtplaner Architekt Paul Virilio hat ja sehr ausführlich über diese Thematik gearbeitet. Und er hat noch einen Aspekt betont, der jetzt in Ihren Ausführungen noch nicht zur Sprache kam, nämlich dieses Cyberspace, diese Teletechnologie, die digitale Revolution hat ja nicht nur eine neue Entfremdung hergestellt. Wir wissen ja heute, wie Sexualität stattfindet im Cyberspace, von einer ganz anderen Art, ohne die persönliche Nähe. Das sind ganz neue Formen des Miteinanderseins. Aber Paul Virilio hat noch einen Aspekt betont, den ich von besonderer Bedeutung finde, nämlich, dass sich die räumlichen Distanzen auflösen und uns mehr und mehr zu Eingeschlossenen machen wird, nämlich in diesem Sinn der digitalen Revolution wird die Welt für uns nicht weiter, sondern enger. Das ist doch vielleicht einer der ganz wichtigen Gesichtspunkte, dass wir immer denken, Globalisierung, Digitalisierung macht alles weiter. Sie weitet zwar im gewissen Sinn den Horizont, aber wir werden immer mehr zu eingeschlossen in einer Welt, weil es gar kein Außen mehr gibt.
Ja, nein, Virilio ist ein wirklich bedeutender Kopf. Es ist fraglos als Tromologe, als Geschwindigkeitsforscher, aber nicht nur da, als Urbanist. Und Sie haben recht, die Welt wird enger, trotz der geografischen Reisemöglichkeiten, die ja heute beträchtlich sind. Man gewinnt manchmal den Eindruck, der Mensch, so möchte ich es formulieren, verliert seine kosmische Harmonie. Das ist ja nicht unwesentlich. Er wird, wie wir es formulieren, zu einem kosmischen Bastard. Das heißt, wir leben heute immer mehr in einer entseelten Welt. Denken Sie an Anorgelen, Sie erinnern sich die Seele des technischen Zeitalters. Da war schon ein früher Begriff. Denken Sie an den eindimensionalen Menschen von Marcuse. Das sind ja bedeutende Bücher, die diese Fragmentalisierung des Wissens, auch die Überspezialisierung, in der wir heute leben, diese Verzwergung des Menschen, die nicht nur in der Wissenschaft, auch in der Alltagskultur spürbar ist. Kanten werden abgeschliffen, Persönlichkeiten sollen nicht mehr existieren. Wir haben dieses amorphe Einerlei, das uns heute begleitet.
Konstantin von Barlöwen, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Die von uns jetzt mehrfach erwähnten Philosophen, Ethnologen, Marc Augier, Paul Virilio und die Frage des Cyberspace, was das eigentlich aus uns Menschen macht. Diesen Überlegungen soll auch die Schlusssequenz gehören mit einer Beschreibung der Zukunft von Paul Virilio, wenn er sagt: Die Zukunft wird glänzend und zugleich bestürzend sein, ähnlich wie das 20. Jahrhundert. Das Cybercafé bildet den Gegensatz zum Bahnhof, zum Hafen und sogar zum Flughafen. Dort fand der Aufbruch statt. Hier aber im Cybercafé kommt alles an, die Bilder, die Töne und Visionen, alles konzentriert sich in diesen Raum. Man braucht nirgendwohin zu reisen, es genügt zu warten. Das bedeutet eine Umkehrung unseres Verhältnisses zur Welt, die mir, so Virilio, außergewöhnlich ist. Würden Sie, Herr von Barlöwen, das auch als Fazit so beschreiben können? Sieht für Sie auch so die Zukunft aus?
Ich glaube, dass die Welt heute, die technische Welt, zumal die des Westens immer verstärkt, auch von China oder Indien, die natürlich nachziehen, ich glaube, dass diese technische Welt immer von dem, was der Jürgen Habermas zu Recht Logozentrismus bezeichnet, geprägt ist. Und das ist Bedrohung. Der Logos kann nie ohne den Mythos leben. Das ist entscheidend. Roland Barthes hat schon gefragt nach den Mythen des Alltags. Aber die Frage ist doch, was ist heute Mythos? Im Film, in der Literatur. Die archaischen Kulturen waren auch vom Mythos beherrscht, vom Theos. Sinn und Zweck fielen gleichsam zusammen. Denken Sie an den griechischen Begriff der Techne zum Beispiel. Da war Kunst noch mit Handwerk verknüpft. Das Fließband von Henry Ford, die Assembly Line, hat dafür nicht mehr viel übrig gelassen, außer die Atomisierung der Menschen. Wir brauchen gleichsam heute eine, ich will sagen, Kultur des Friedens, aber eben auch diese metapolitische Weisheit. Ich habe es genannt, eine Zivilisation des Holos. Also eine ganzheitliche Zivilisation, eine Civilita, wenn Sie sich an Begriff, der bei Augustinus und sogar bei Thomas von Aquin schon auftaucht, eben was ich nenne als Anthropologe, diesen dialogischen Dialog der Kulturen und Zivilisationen. Es kann faktisch kein Frieden zwischen Staaten geben, ohne Friede zwischen den Religionen und Kulturen. Der andere ist immer auch ein Selbst. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen setze ich mich als Anthropologe so stark für diese auch angewandte Anthropologie, politisch angewandte, im Sinne dieses Dialogs der Kulturen und Zivilisationen ein. Wir brauchen gleichsam eine Rückführung des Mythos in die Gegenwart.
Nach allem, was wir jetzt versucht haben zu klären, was mit unserer Welt geschieht im Augenblick, nach dem, was wir gehört haben von Paul Virilio über die Zukunft, nach der Beschreibung der Welt, wie Sie sie als Global Player erlebt haben, was bleibt aus Paris, Berlin? Das steht ja hier in unserem Gespräch nur symbolisch für die Orte, die geschichtlich gewachsen sind, für die Welt, die dahinter steht. Paris ist ja nicht nur das Paris als ein topografischer, geografischer Ort, sondern damit verbinden wir ja ein unglaubliches Universum, Multiversum an Fantasien, an Imaginationen, an Wünschen, an Visionen, an Utopien. Berlin, was ist aus dieser Stadt Berlin allein in den letzten Jahren geworden? Müssen wir also, wenn wir diese Orte nennen, etwas ganz anderes damit heute auch mit assoziieren, nämlich eine Welt, die sich auf eine Weise verändert und radikal verändert hat, wo das geschichtlich Gewachsene mit dem Virtuellen Konnotationen, Verbindungen eingegangen ist, die einen ganz neuen Begriff auch von Geschichte, von Bewusstsein nahelegen?
Wir erleben ja heute nicht nur eine Modernität, nicht eine Modernität in Deutschland, Frankreich, in Paris, in Berlin. Wir erleben multiple Modernitäten, also eine Vielzahl von Modernitäten, entsprechend der jeweiligen Kultur- und religionsgeschichtlichen Voraussetzungen. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn es Unterschiede gäbe zwischen Paris und Berlin oder Lagos oder Kairo oder Ecuador oder Rio de Janeiro, wo auch immer. Ich meine, dass die Diversität der Kulturen und Orte ein Reichtum menschlicher Evolution, ein entscheidender Reichtum, vielleicht überhaupt der entscheidende menschliche Reichtum ist. Das heißt, zwischen Biodiversität und Kulturdiversität besteht ein enger Zusammenhang. Und ich glaube, in dem Maße, wie die technische Zivilisation diese Uniformierung ästhetische, die auch dann den Film, die Literatur, also Paris, Berlin, die Kunstformen, die verschiedenen symbolischen Formen des Menschen, im Sinne eines Kassierer betrifft. Ich glaube, in dem Maße, wie die nivelliert werden, verliert der Mensch drastisch an Substanz und drastisch an Identität. Industrie, Staaten und Peripherie müssen Technologie angleichen an die geistesgeschichtlichen Voraussetzungen. Sonst zerstört Technologie humane Identität. Und das ist eine Bedrohung.